Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zum Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Spätestens seit der Thüringer Verfassungsschutz vor chinesischen Autos warnt, ist das Thema Cybersecurity bei vernetzten Autos wieder in aller Munde. Und es stehen Fragen im Raum, wie sicher sind moderne Fahrzeuge eigentlich? Was passiert mit solchen Daten? Welche werden da überhaupt gesammelt? Kann man sich dagegen wehren? Und ist es alles so wirklich gut? Und dann vielleicht sogar noch, was machen denn moderne Computer? Was macht die Sicherheit? Wie lang sind meine Daten und diese ganzen Übertragungen überhaupt sicher? Und genau das wollen wir heute klären. Das machen wir wunderbarerweise mit einem echten Experten aus dem Gebiet. Wir sind nämlich verbunden mit Christoph Kraus. Der ist Professor für Cybersicherheit an der Hochschule Darmstadt. Deswegen, Christoph, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, kurz vor dem Urlaub. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle. Und herzlich willkommen zu Move.
Ja, Luca, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, hier zu sein.
Wie jeder unserer Gäste darfst du dich auch zu Beginn einmal kurz vorstellen. Wer bist du? Was hast du bisher getan? Und was bewegt dich sonst so? Wieso tust du das, was du tust?
Ja, ich bin zum einen erstmal Professor an der Hochschule Darmstadt für Cybersicherheit und habe dort auch mit einem Kollegen zusammen eine Forschungsgruppe Applied Cybersecurity Darmstadt, wo wir mittlerweile ja schon über 10 Doktoranden betreuen und in verschiedenen Bereichen forschen. Und eines der Schwerpunktthemen ist eben auch das Thema Automotive Security und auch das Thema Privacy, also der Datenschutz. Da haben wir verschiedene Forschungsprojekte. Ich denke, wir kommen da heute auch noch auf einige drauf zu sprechen. Und da untersuchen wir eben genau Fragestellungen, welche Angriffe sind möglich auf Fahrzeuge und insbesondere auch, wie kann man dann entsprechende Schutzmaßnahmen umsetzen. Weiterhin bin ich noch Mitgründer der Firma Insight und bin dort auch verantwortlich für das Thema Automotive Security Research. Und dort haben wir eben auch ein Team, das sich mit dem Thema Automotive Security beschäftigt. Da machen wir Bedrohungsrisikoanalysen, Systems Engineering, Penetration Tests im Bereich Automotive, aber auch im Bereich Schienenverkehr, also Railway, Züge und Leit- und Sicherungstechnik der Bahn.
Also im weitesten Sinne Mobilität. Wenn ich an Cybersecurity denke oder auch die Leute, die ich kenne, die in dem Thema Cybersecurity arbeiten, dann ist es ganz oft sind es irgendwie Banken oder so, wo dann wirklich man irgendwie im ersten Moment an Datenbanken denkt, aber nicht Auto. Automotive oder Mobilität ist jetzt irgendwie nicht so naheliegend, zumindest für viele Außenstehende. Wie kamst du da in diese Mobilitätswelt mit rein in dem Thema?
Ja, ich glaube, es hat so diese vernetzten, eingebetteten Systeme fand ich schon immer spannender als irgendwie so klassische IT-Systeme. Und ich hatte auch schon während meiner Promotion so vernetzte Sensornetze war damals mein Thema. Und auch da gibt es ja genau die Fragestellung, dass jemand versucht, irgendwelche Messwerte zu manipulieren. Wie kann man sowas schützen? Und dann von den Sensoren bin ich dann eben auch mal zu Autos gekommen. Ich habe auch Projekte im Bereich Energienetze, also vernetzte, das Smart Grid, ja, das ja mittlerweile auch sehr viel Informations- und Kommunikationstechnologie hat. Und das sind, glaube ich, einfach so ein bisschen spannendere Themen, die man auch irgendwie so ein bisschen anfassen und erleben kann. Also auch wir haben Forschungsfahrzeuge in der Forschungsgruppe und dann kann man eben auch mal schauen, was passiert denn, wenn wir da irgendwelche Nachrichten einschleusen und Manipulationen durchführen.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, wenn man dann so Manipulationen durchführt. Ich würde behaupten, dieses ganze Thema Cybersecurity ist ja schon ein sehr anwendergetriebenes Thema. Das heißt, man weiß nicht nur, wie man absichert, sondern man weiß auch, wie man attackiert. Hast du so eine Hoodie-Vergangenheit mit irgendwelchen Matrix-Bildschirmen, wo dann grüne Zeichen rumflimmern und sowas? Oder kommst du da immer nur ganz klassisch und ganz offiziell wissenschaftlich daher?
Ich glaube, es ist schon eher wissenschaftlich. Den Hoodie habe ich ja hier passend auch an. Ja, so wie sich das für so einen Hacker gehört, haben wir im Fachbereich Informatik bei uns alle solche schwarzen Hacker-Hoodies. Ja, also ich würde schon sagen, es ist eher so die wissenschaftliche Neugier, die einen da auch treibt. Und das war dann schon während dem Studium hatte ich viele solcher Hacker-Praktika belegt und diese ganzen Sachen dann auch an der Uni gemacht und dann eben auch im Bereich der Promotion in der Forschung und habe das da eigentlich immer gemacht, aber immer eigentlich schon mit dem Hintergrund, ich möchte es eigentlich dann sicherer machen. Ich möchte verstehen, was sind die Angriffsmöglichkeiten und wie kann ich dann die entsprechenden Schutzmaßnahmen entwickeln? Und das treibt mich eigentlich bis heute rum und jetzt auch im Bereich eben auch Automotive Security, weil ich ja selbst ein modernes Fahrzeug fahre, möchte ich auch, dass es sicher ist. Also helfe ich da ein bisschen dazu, dass ich mich auch in meinem Auto sicher fühle.
Okay, ich bin ein großer Fan, ich habe es hier, glaube ich, im Podcast schon einmal gesagt, von dem englischsprachigen Podcast Darknet Diaries, der sich im Wesentlichen um es ist ein True Crime Podcast am Ende, bei dem es sich um, ja, digitale Angriffe im weitesten Sinne von irgendwas führt. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass du auch so, solche schönen Anekdoten mit dabei hast, aber dann bleiben wir heute auf der hellen Seite.
Ja.
Und,
tut mir leid.
Bewegen uns da. wenn du dich jetzt, du sagst selber, du möchtest gerne, dass die Autos sicher sind, was macht dir denn im ersten Moment die größten Sorgen? Sind es die Clouds, sind es die Apps, sind es, dass Werkstätten kompromittiert werden, ist es die Ladeinfrastruktur? Wo siehst du denn gerade auch aus deiner Forschungsbrille heraus die größten Sorgenkinder?
Genau, also das sind alles Angriffspunkte, ja, die du da genannt hast. Das ist klar, und das hat sich alles ja auch so ein bisschen entwickelt, so die klassischen Angriffspunkte früher, weil es die Autos noch nicht vernetzt waren, eben nicht mit dem Internet verbunden waren oder über Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation miteinander kommuniziert haben, da hat man irgendwie ja physischen Zugriff gebraucht, ja, um zum Beispiel den Tacho zu manipulieren oder um irgendwelche Funktionen illegal freizuschalten, Chip-Tuning zu machen und ähnliches. Und das sind eben alles Angriffe, die nicht skalieren. Ja, da habe ich Zugriff auf ein Auto und üblicherweise greife ich dann genau dieses eine Auto an. Und was wir jetzt eben haben, ist eben diese Möglichkeit, wenn wir ein Backend-System kompromittieren und da hängen ganz, ganz viele Fahrzeuge dran oder eine gesamte Flotte eines Herstellers und die kann ich dann komplett übernehmen, dann skaliert so ein Angriff und ich habe auf einmal ganz viele Fahrzeuge vielleicht unter meiner Kontrolle. Und das ist eben, so würde ich sagen, der kritischste Angriffspunkt, den man so hat. Ja? Und deswegen, wenn man auch so eine Bedrohungs- und Risikoanalyse durchführt, sagt man, okay, Angriff, der ein Fahrzeug betrifft, ja, da können wir irgendwie einen Basisschutz und ja, wenn uns das als Hersteller vielleicht irgendwie ein paar Euro kostet, weil der irgendwie ein Chip-Tuning macht oder eine Funktion illegal freischaltet, dann ist es, können wir mit leben, müssen wir jetzt nicht so eine hohe Security umsetzen. Wenn aber ein Angriff, der eine ganze Flotte beeinflusst, dann haben wir natürlich ein ganz anderes Problem und da müssen wir entsprechend hohe Sicherheitsmaßnahmen umsetzen.
Aber ist es dann, was ist da in deinen Augen das große Ding? Ist es wirklich dann der Backend-Server, der dann beispielsweise die API-Zugriffskontrolle, also übrigens an der Stelle, wenn wir versuchen immer wieder alle möglichen kleinen Abkürzungen, die heute fallen werden, zu erläutern. Die API ist quasi eine Schnittstelle für Programme, Tools, irgendwas von außen in das System hinein, die definiert ist, dass dann die Geräte miteinander sprechen können. War das korrekt formuliert?
Ja, passt so.
Was heißt API eigentlich ausgeschrieben?
Application Programming Interface.
Genau. Interface war das, okay, danke.
Genau. Also wenn man da eben über diese Schnittstellen quasi Zugriffe auf Funktionen hat, ja, wir haben ja, bringen wir mal ein schönes Beispiel, es gibt ja auch die Möglichkeit, über das Backend zum Beispiel das Fahrzeug zu öffnen oder über das Backend irgendwelche Steuerfunktionen durchzuführen. Man ist unterwegs, fährt zum Beispiel ein Elektroauto und möchte irgendwie, das hängt zu Hause an der Wallbox, möchte irgendwie, dass weiter aufgeladen wird oder man möchte es vorklimatisieren. Und all diese Funktionen sind ja üblicherweise über das Backend-System, über eine API erreichbar vom Hersteller. Und wenn wir jetzt als Angreifer die Möglichkeit haben, da eben nicht nur ein Fahrzeug anzugreifen, sondern darüber eben, weil es da vielleicht eine Schwachstelle gibt in der API und man irgendwie alle Fahrzeuge oder zumindest sehr viele erreichen kann. Und ja, bleiben wir beim Beispiel Elektromobilität und starten bei allen die Klimaanlage oder die Heizung, ja, dass die volle Pulle läuft und einfach die Batterie aufbraucht und dann will man losfahren und die Batterie ist leer. Ja, also das wäre ja zum Beispiel ein Angriff auf die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs. Ja.
Verstehe. Aber häufig gibt es ja tatsächlich das Thema mit den Daten, um die es geht, die da abgezogen werden. Wenn ich mir jetzt so die letzten Hacks angucke, die groß sind oder viel betreffen, dann sind es immer irgendwelche Datenbanken von Kundendaten, von Zugangsdaten, von teilweise auch Daten, Geolokalisierung. Ich meine, letztes Jahr im Januar, glaube ich, also nee, genau, beim CCC letztes Jahr, also 2024 der CCC, kam mal dieser große Hack bei VW raus, wo dann, ich weiß nicht, wie viele Punkte es waren, aber GPS-Koordinaten, wo man das Fahrzeug abgestellt und geladen hatte, beispielsweise, und das war immens, was da, und die lagen halt einfach offen, ohne wirklich Verschlüsselung in der Cloud, und in mehr oder weniger, wenn man es wusste und konnte, für jeden abrufbar. Ist das aber eher ein Thema, also dieses Datending oder wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, dieses, die Klimaanlage geht an oder wenn man es noch krasser macht, das Auto verliert halt irgendeine Funktionalität tatsächlich und macht dann irgendwas anders.
Genau, also das ist ein sehr schönes Beispiel. Das war ja dieses Volksdaten von Volkswagen, ja, Ende 2024 auf dem Chaos Communication Kongress. Und das war ja der gesamte VW-Konzern. Das waren über 800.000 der Elektrofahrzeuge. Und da konnte man insbesondere eben von der VW ID-Serie und von den Seat-Fahrzeugen bis auf 10 cm genau die Position bestimmen. Bei den bei Skoda und Audi war es so, dass es ebenfalls ein weiterer Bereich war, weiß ich jetzt auch nicht gerade nicht auswendig.
Ich glaube, es war ein paar Meter, aber es war immer noch so, dass man, wenn man alles vorsteht, sieht man es.
Genau.
Also es waren keine 2 Kilometer.
Nee, das war schon noch so in einem Bereich, wo man wunderbar Bewegungsprofile erstellen konnte, wann und wo hat man das Auto geladen. Und das ist natürlich aus Datenschutzsicht schon ein großes Problem, weil man da vielleicht ja auch noch irgendwelches Profiling durchführen kann, um zum Beispiel festzustellen, lädt man jede Woche vor dem Krankenhaus und ist derjenige vielleicht krank? Ja, dann kann man auch irgendwas zurückschließen. Und grundsätzlich würde ich sagen, kann man diese Bedrohungsfaktoren in so 4 Bereiche einteilen. Das ist auch in verschiedenen ISO-Standards mittlerweile auch so, dass man sagt, das Kritischste ist natürlich, wenn es safety-kritisch ist. Ja, im Deutschen haben wir ja nur den Begriff Sicherheit und meinen da viel ganz viel. Ja, und auf der einen Seite meinen wir sowas wie Security, ja, das wäre der andere Begriff. Also das heißt so diese Cybersicherheitsaspekte. Das heißt, wir schützen das Fahrzeug vor dem Hacker. Und wir haben diesen Aspekt der Safety, ja, also die funktionale Sicherheit. Und das wäre eben dann der Aspekt, dass das Auto das macht, was es machen soll, ja, dass eben die Bremse korrekt funktioniert und die muss immer funktionieren oder Airbag, ABS, ja, also das schützt quasi den Menschen vor dem Auto, ja, dass irgendwie nicht die Bremse zum Beispiel ausfällt. Und diese Safety-Relevanz ist natürlich besonders kritisch, weil da geht es dann um Leib und Leben. Das ist so dieser erste große Bereich, in den irgendwie Angriffe oder quasi die Schadensszenarien eingeordnet werden können. Das ist die Safety. Das Zweite, was war schon dieses Beispiel, dieses Operationale, dass zum Beispiel wir das Auto nicht fahren können, weil die Batterie leer ist, weil die Klimaanlage die ganze Zeit lief oder die Heizung. Dann haben wir den Bereich, der dritten Bereich ist eben dieser Bereich des Datenschutzes, Beispiel eben diesen VW-Vorfall, den wir da hatten mit den Volksdaten. Und der vierte Bereich.
Privacy ist, in dem Moment dann.
Genau. Oder? Englisch würde man das Privacy nennen. Deutsch würde man eher dann so im Bereich Datenschutz nennen. Ja. Und der vierte Bereich ist der finanzielle Bereich. Da wäre vielleicht ein Beispiel, wir laden unser Elektroauto auf die Rechnung von jemand anderem, ja, weil da nicht eine ordentliche Authentifizierung stattfindet vielleicht. Und ich kann dann irgendwie eine Ladekarte von jemand anderem klonen. Da gab es früher auch einige Angriffe in dem Bereich. Und dann ist der finanzielle Schaden bei jemandem. Das sind so diese groben 4 Bereiche.
Ja. Das haben wir tatsächlich mal eine Geschichte gemacht. Das ist diese Ladekarten sind ekelhaft einfach zu hacken. Also wenn du irgendjemand in der Nähe, fand ich außerordentlich bemerkenswert, wie schlecht das ist in Sachen Sicherheit.
Genau, vor allem die Älteren, die konnte man einfach klonen oder man konnte sogar die ID einfach raten. Ja, wenn man eine wusste, wie so eine ID aufgebaut ist, dann hat man einfach hinten die M1 erhöht. Und meistens hat es dann direkt funktioniert und hat es auf eine Karte geschrieben und konnte dann auf die Rechnung von irgendjemand anderem, den man gar nicht kannte, irgendwie laden. Ja.
Schön.
Naja, ob das wirklich schön ist. Also es ist schön für mich, weil ich da viel Forschung noch machen kann, ja, aber.
Ja, okay. Nein, also es ist super kurios. Weil du gerade bei Daten bist und Sicherheit und derlei Dinge, gibt es denn was, wo du sagst, an Daten, du fährst selber ein modernes Auto, hast du gesagt, Daten, die du im Automotive-Umfeld nicht preisgeben würdest. Also würdest du deine Kreditkartendaten deinem Auto verraten, um dann beispielsweise Plug-and-Charge direkt machen zu können oder sowas oder da deine sonstige persönliche Daten. Würdest du irgendwas nicht preisgeben?
Es ist eine sehr gute Frage, weil das Fahrzeug ja mittlerweile so viele Daten erfasst.
Deswegen frage ich.
Ja, und natürlich sind Zahlungsdaten natürlich besonders kritisch, wenn wir die im Fahrzeug haben. Aber die sind natürlich auch im Smartphone und das Smartphone ist natürlich genauso Angriffen ausgeliefert. Vorteil im Smartphone ist vielleicht, dass dort das Update-Management oft besser funktioniert als bei vielen Autos, ja, die mittlerweile ja eben auch rollende Computer sind und genauso wie ein Windows-Rechner oder ein Apple iPhone oder ein Android-Telefon Updates regelmäßig bekommt, um Sicherheitslücken zu schließen, muss das beim Auto ja auch gemacht werden. Aber da haben das manche Hersteller besser, manche Hersteller schlechter umgesetzt, um die auch im Over-the-Air einzuspielen. Mhm. Also deswegen muss man sich schon überlegen, ja, was für Daten gibt man jetzt Preis im Auto? Also ja, ich würde auch so ein bisschen sagen, es kommt auch so ein bisschen auf den Hersteller drauf an. Ich habe da natürlich schon einen ganz guten Einblick, weil wir viele Projekte eben auch mit den Herstellern machen.
Ich wollte gerade sagen, wem vertraust du und wem vertraust du nicht, wenn du es schon so anfängst?
Also ich will da jetzt niemanden schlecht reden. Ja, also da gibt's deswegen, will da jetzt keine Negativwerbung machen. Ich selbst fahre ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern und die machen schon ganz gute Arbeit. Ja, aber genauso machen auch viele der anderen Hersteller, ob da jetzt BMW und Mercedes, mit denen hatten wir auch schon Projekte, machen da auch sehr gute Arbeit. Schlecht reden will ich jetzt mal keinen. Und
ja, aber Positivkommunikation ist auch schon was.
Genau, ja. Negativkommunikation würde ich jetzt ein Beispiel noch bringen, weil das finde ich zum Beispiel, wo es jetzt auch wieder um Daten geht, ist das Beispiel von Tesla mit den Kameradaten, weil das finde ich eben einfach auch einen sehr krassen Vorfall. Das war ja im Frühjahr 2023, da hat die Nachrichtenagentur Reuters ja aufgedeckt, dass die Tesla-Mitarbeiter über Jahre hinweg private Videoaufnahmen von Kundenfahrzeugen in internen Chats geteilt hatten. Ja, und das waren Aufnahmen, die eben von den Kameras der Fahrzeugen stammten, die eben auch an das Backend geschickt wurde. Das machen nicht alle Hersteller. Tesla macht das zum Beispiel. Und da wurden eben jetzt keine technischen Daten, sondern eher unterhaltsame Dinge oder skandalöse Sachen gezeigt. Irgendwie ein Kind fällt hin mit dem Fahrrad oder auch kritischere, peinlichere Situationen von irgendwelchen Personen. Und diese Daten konnten aber auch über ja, Systeme von Tesla auch mit dem genauen Standort verknüpft werden. Und so konnte man natürlich auch sagen, ah, zu wem gehören denn diese Personen und dann mit einer Adresse und so mit einer Person zuordnen. Und sowas ist natürlich kritisch. Und wenn ich weiß, irgendwie ein Tesla fährt irgendwo rum und die Kameras, die eigentlich ja für den Autopilot da sind zum Beispiel oder für Einparken, schicken diese Daten an ein Backend, dann eröffnet das natürlich auch verschiedenste Angriffsvektoren. Und das ist ein Problem. Mhm. Und da würde ich jetzt zum Beispiel eben genau sagen, so dieser Schutz der Daten, ja, bei einigen kann ich es kontrollieren. Ja, wie jetzt gebe ich jetzt meine Kreditkartendaten ein oder nicht? Und wenn Tesla an mir vorbeifährt, dann kann ich jetzt nicht sagen, hey, stopp, hallo, ich will nicht, dass meine Kameradaten von mir, die ich jetzt hier gefilmt wurde, irgendwie an das Backend geschickt werden. Und das ist natürlich auch in anderen Szenarien besonders kritisch. Ja, sorry, dass ich jetzt so lange aushalten, weil es leitet mich super jetzt zu einem Forschungsprojekt hin, das wir gerade mit der hessischen Polizei haben, wo es darum geht, genau solche Fragestellungen. Was ist denn, wenn jetzt ein Tesla auf ein Polizeigelände fährt und dort gerade ein Einsatz vorbereitet wird oder irgendwelche Fahrzeuge stehen, die Polizei, die jetzt eben keine markierten Polizeieinsatzfahrzeuge sind, sondern normale Fahrzeuge, und dann würden diese Informationen an das Tesla-Backend geschickt und auch da gab es ja schon Angriffe über die API und da konnte man auch da auf Daten zugreifen. Und irgendwelche Verbrecher wissen genau, ah, das sind jetzt diese Polizeiausfuhr, die sie jetzt im Einsatz benutzen, die getarnten Fahrzeuge zum Beispiel. Und da gibt es schon Polizeien, die sagen, nee, Teslas dürfen nicht auf unser Gelände fahren. Ja, weil eben die Kameras die Daten potenziell wegschicken.
Aber ist das nicht viel zu kurz gedacht? Weil wenn ich das jetzt genau betrachte, nehmen wir das VW-Beispiel, die haben ja auch Daten gesammelt. Ich würde persönlich fragen, warum muss denn irgendwo außerhalb meines Fahrzeugs, warum muss überhaupt irgendwo gespeichert werden, wo ich laden war? Wieso ist das ein zu erhebendes Informationsstückchen? Mhm. Wieso ist, also, wenn wir zu weit runtergehen, warum? Für was?
Ja, also klar, man sagt natürlich immer für die Abrechnung, aber theoretisch würde es ja reichen. Und das haben wir uns auch mal in Forschungsarbeiten angeschaut, weil jetzt zum Beispiel dieses Plug and Charge, du hast es vorhin auch erwähnt, nach ISO 15118, ermöglicht ja einfach, ich stecke den Ladestecker rein und dann wird alles ausgehandelt, ich werde authentifiziert und dann wird automatisch auf mein Konto die Ladung belastet, abgerechnet. Genau. Und es würde ja eigentlich reichen, ich habe jetzt irgendwo bei Ionity geladen, ohne jetzt die Position zu speichern. Ja, es ist natürlich schon so, dass der Kunde natürlich auch danach vollziehen will, warum habe ich denn jetzt wo geladen? Das weiß ich, da war ich. Ja, aber dass man dadurch dann natürlich dann auch Bewegungsprofile erstellen kann, das ist natürlich auf der anderen Seite. Ja, und da müsste man eben sich überlegen, warum wird das denn wirklich hingeschickt? Oder auch andere Daten, die an den Hersteller geschickt werden, die der dann aber natürlich vielleicht benutzt, um Produktverbesserungen zu machen, Weiterentwicklungen durchzuführen, um zu sagen, ah ja, okay, aus den und den Daten kann ich jetzt zum Beispiel meine Kartendaten optimieren, weil ich jetzt gelernt habe, ah, da und da fahren die Fahrzeuge oft im Stau und da fahren sie hoch und runter oder ähnliches, haben höheren Verbrauch beim Elektrofahrzeug, ist das ja besonders wichtig. Mhm. Und oder sie können sowas wie Predictive Maintenance machen und feststellen, oh, bald müssen irgendwie die Bremsscheiben gewechselt werden oder ähnliche Geschichten. Und deswegen werden natürlich diese ganzen Daten geschickt.
Aber wär das nicht, also müsste man da nicht von vornherein hergehen und sagen, stay locally und bleib dann mit den Sachen lokal, die irgendwie personenbezogen sein könnten. Und ich meine, personenbezogen kann am Ende gefühlt sehr, sehr viel sein. Aber warum kann denn mein Auto nicht irgendwie einen kleinen Speicher haben, der die Ladevorgänge ablegt? Warum muss das in eine globale Datenbank bei VW landen? Also laufen. Und wenn ich dann wissen will, weil ich eine Rückfrage zu meiner Rechnung habe, warum kann ich nicht dann dieses Ding anpingen? Das wird es ja auch viel einfacher machen. Beziehungsweise wenn das dann global passiert, weil irgendein Hacker kommt und sagt, haha, ich will mal die 800.000 Autoflotte anzapfen, dann würdest du ja spätestens wieder sehen, wieso macht unser System gerade 800.000 Anfragen gleichzeitig? Das muss ein Angriff sein. Und also du würdest ja damit viel schneller sehen, wenn was schief geht und die Autos lokal quasi ganz viele Daten behalten. Und das Predictive Maintenance-Thema ist, klar, das kannst du aber halt wahrscheinlich auch relativ easy anonymisieren. Und da sieht niemand, durch welches Schlagloch ich fahre, sondern nur, dass mein Auto durch ein Schlagloch fuhr.
Ja, wobei es gibt dann, ja, für so manche Sachen ja, aber manchmal ist es ja dann auch so, dass dann so ein Dienst, das ist ja immer so der Punkt, man möchte ja irgendwie für den Kunden irgendwelche Mehrwertdienste anbieten. Und einer könnte natürlich sein, hier, lieber Kunde X, genau du musst in 4 bis 6 Wochen in die Werkstatt fahren, weil deine Bremsscheiben schon abgefahren sind. Wir bestellen die schon und willst du einen Termin machen in 4 Wochen, dann und dann? Und dann kannst du hinfahren und die passenden Bremsscheiben sind schon da. Und dann muss man natürlich wissen, welcher Kunde das ist. Also es kommt immer drauf an. Manche Sachen kann man bestimmt anonymisieren. Manche Dienste vielleicht eben nicht. Ja, und da muss man eben einfach auch schauen. Und deswegen, ja, es ist immer so eine Abwägung. Und das ist beim Datenschutz immer so eine Abwägung. Was möchte ich für Dienste nutzen? Dann muss ich ein paar Daten preisgeben mit dem Risiko, dass eben solche Bewegungsprofile erstellt werden. Oder ich kann manche Dinge einfach eben nicht nutzen. Und dieser Aspekt, ja, lokal irgendwas zu verarbeiten, da hatten wir auch vor einigen Jahren schon ein Forschungsprojekt, das hat sich Selbstdatenschutz im vernetzten Fahrzeug genannt. Und da haben wir genau solche Lösungen mal entwickelt, um zu sagen, wir halten so viel wie möglich lokal im Fahrzeug. Für manche Dienste geht's da nicht, ja. Dann wie eben jetzt diese Warnung, wir möchten jetzt irgendwie die Bremsscheiben für dieses Fahrzeug haben, dann geht der Dienst nicht. Oder wir müssen sagen, wir müssen es explizit freigeben. Das geht, wurde aber von keinem der Hersteller, die beteiligt waren, umgesetzt, weil es einfach zu teuer war. Ja, und dass es eben auch einfacher ist, dass man sagt, man schickt das ans Backend und Daten sind natürlich auch Geld wert. Das muss man natürlich auch sagen. All die Daten, die haben, kann man auswerten und auch für verschiedene weitere Dinge benutzen. Ja, eben für diese Produktverbesserungen und so weiter. Also deswegen das Interesse, würde ich sagen, ist auf der Herstellerseite gar nicht so hoch, um irgendwie wirklich guten Datenschutz zu machen. Ja, dann holt man sich lieber die Einverständniserklärung des Kunden hier. Wenn du das Auto fahren willst, unterschreib mir das und dann kriege ich die Daten.
Es gibt ja Fahrzeuge, die haben beispielsweise einen Privacy-Modus. Ich weiß noch, wie ich, das müsste 2017 oder sowas gewesen sein, bei Skoda war und dort das neue Infotainment vorgestellt wurde. Da hat man so ein kleines Männchen gesehen erstmals, das so ein bisschen wie ein Spion mit so einem Hut da saß, konnte man dann auswählen, dann war ich im Privacy-Modus. Dann funktionierte ein signifikanter Anteil des Infotainment-Systems nicht mehr. Was sehr nervig ist und auf Rückfrage dann, ja, man hätte das schon so machen können, dass noch ein bisschen mehr funktioniert. Aber wollte man nicht. Was sind dein Gefühl? Weil du hast, dass wir das nochmal konkret abholen, diese Antwort. Sammeln die sehr gerne Daten? Haben die überhaupt ein Interesse oder ein Prozesse in Sachen Datensparsamkeit? Oder ist das tatsächlich halt schon eine Kuh, die gern gemolken werden will? Aus deren Sicht.
Na gut, es müssen sich natürlich alle Hersteller an die Datenschutzgrundverordnung halten. Ja, also das heißt, man muss erstmal den Konsent einholen und man muss natürlich schon eine gewisse Verbindung machen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber der Punkt ist, um irgendwelche Produktverbesserungen zu machen, kannst du theoretisch sagen, ja, ich brauche alle Daten. Ja, weil irgendwas ist immer für irgendwas relevant. Ja.
Eben, genau. Also ich meine, also ich weiß, ich habe versucht heute zu zählen, wie viele Cookie-Banners waren. Ich habe um 10 Uhr aufgehört. Also so in Sachen Consent geben und so.
Genau, also es ist im Internet ja nicht anders. Ja, also das ist,
eben.
Ist ja, ja,
ja
auch
klar.
Da, weil
aber deswegen ist ja diese, ich will nur sagen, diese, das ist konform der Datenschutzgrundverordnung. Ja, aber dass die irgendwie gegen eine Wand läuft, ist, glaube ich, auch den meisten Leuten bekannt, dass es nicht die sinnigste Variante war, das Thema zu attackieren. Okay. Wenn du jetzt in deiner Historie schaust und was es so gab an Hacks und sowas, was ist denn das, was am meisten Probleme verursacht hat? War es die schlechte Sicherung von Daten? Waren es APIs beispielsweise, also diese Schnittstellen? War es, was war denn das, was am meisten anfällig ist für Probleme, die es am Ende verursacht? Kannst du das irgendwie quantifizieren oder gibt es da spezielle Themen, die du besonders interessant fandest? Mhm.
Gut, also ich würde mal anfangen mit was Historischem. Das mittlerweile ist jetzt schon über 10 Jahre her, weil das eben so.
Jetzt kommt der Jeep, oder?
Genau, der Jeep. Den kennst du
das
wahrscheinlich.
Das war schön.
Genau, weil das
der
ist halt
jeder,
wirklich.
Ich.
Also ich bin jetzt schon seit weit über 15 Jahren mit dem Thema Automotive Security am Werke und auch vorher. Ich war vorher bei Fraunhofer, habe dort auch eine Abteilung geleitet, wo wir auch viele Automotive Security gemacht haben. Und da haben wir auch, und da war es am Anfang wirklich mühsam, Projekte mit der Industrie zu machen, weil die gesagt haben, ach, Security braucht man nicht, das kostet nur Geld und passiert doch eh nichts. Und dann kam eben 2015 dieser große Jeep-Hack, wo Miller und Welasek, zwei Sicherheitsforscher, eben diesen Jeep Cherokee remote über das Mobilfunknetz kontrollieren konnten und da eben auch sowas Kritisches, sowas Safety-Kritisches wie die Bremse beeinflussen konnten. Und
während das Auto fährt,
während das
ich glaube,
Auto fährt. Genau.
70 Meilen pro Stunde, also 100, also Autobahntempo, und dann konnten die sagen, Bremse.
Genau, oder eben auch den Motor zu deaktivieren, also alle wirklich in kritische Fahrfunktionen. Und dann haben sie ja auch auf dem Parkplatz bei langsamerer Geschwindigkeit, konnten sie dann auch die Lenkung übernehmen, weil sie dann die Funktion in der Einparkhilfe in diesem System übernehmen konnten. Und das war so ein Weckruf für die Industrie und danach wurde es viel einfacher, Projekte mit Security, mit der Industrie zu machen. Und da war eben das Problem, dass wir eben Schwachstellen in diesem Telematiksteuergerät initial erstmal hatten und von dort konnte man sich dann von Steuergerät zu Steuergerät weiterhangeln und dann weitere Schwachstellen ausnutzen, um dann eben auch auf Fahrfunktionen zuzugreifen. Ja, konkret war das da eben die Funktion, die Einparkhilfe kontrolliert und die Einparkhilfe kann natürlich eben auch Gas geben und bremsen und Lenkrad-Einschläge durchführen. Und das ist dann das Problem, da gab es den riesengroßen Rückruf und das wäre so dieser eine Punkt, wo man sagen kann, okay, wir haben Schwachstellen und das war das Beispiel, was ich vorhin mit dem Handy gebracht habe, wo wir auch ja regelmäßig Software-Updates einspielen müssen und so müssen wir eben auch Software-Updates bei den Fahrzeugen einspielen. Und das war damals eben noch gar nicht gang und gäbe. Mittlerweile haben wir sogar UN-Regulierungen, die uns das vorschreiben, dass wir ein Software-Update-Management-System umsetzen. Das heißt wirklich, jeder Hersteller muss entsprechende Prozesse etablieren. Am besten geht das Ganze natürlich noch over the air, also über die Mobilfunkverbindung, sodass man nicht immer noch in die Werkstatt fahren muss, um eben kritische Sicherheitsschwachstellen zu patchen. Und das ist so, würde ich so sagen, so einer der Bereiche, wirklich eben Schwachstellen im Fahrzeug. Zweiter Punkt, wo du auch, da hatten wir jetzt drauf schon gesprochen, wir sind wirklich jetzt mittlerweile eben diese ganzen Backend-Geschichten. Ja, APIs, die wir irgendwie Schwachstellen haben. Gab es auch bei Tesla mal einen Vorfall, wo man über die API von die unzureichend die Authentifizierungstokens verifiziert haben. Dann konnte man von anderen Nutzern über so eine Drittanbieter-App ging das dann wunderbar, denen ihre Fahrprofile und Bewegungsprofile abrufen. Ja, da gab es vor ein paar Jahren eben auch diesen Vorfall, der wurde dann relativ schnell gefixt, ja, aber sowas gibt es eben immer. Dann haben wir das Beispiel von Volkswagen, ja, also das gibt es immer, aber es gibt natürlich auch noch viele andere, ich weiß gar nicht.
Also ich würde sagen, es gibt kein Hersteller irgendwie,
genau.
Ich glaube, bei Honda gab es Ransomware, bei dem Connected Drive von BMW gab es schon irgendwelche Themen, die man dann mit OTA irgendwie hat fixen können, Nissan.
Bei Kia
also
gab es das auch,
es ist
bei Toyota.
Kia, es gibt, also. Genau, es gibt, glaube ich, keinen Hersteller, der das macht oder der glimpflich davon kam. Vielleicht Dacia, ich weiß es nicht, weil die Autos nicht so crazy vernetzt sind, wobei das mittlerweile auch nicht mehr stimmt. Aber gibt's irgendwie dann eine Lösung, weil du sagst gerade diese UN-Regulierung und ich habe sie nicht gelesen. Ich gehe davon aus, du hast die aktiver beforscht als ich. Aber noch von dem, was ich mit anderen Leuten schon drüber gesprochen habe, sagt die halt, ich muss so ein System vorhalten. Aber ganz klassisch Verordnung, nicht ich muss es benutzen. Und auch nicht, wie oft ich dann beispielsweise Updates rausnehmen muss oder rausgeben muss, welche Geschwindigkeit ich dann bringen muss, wenn ein Fehler auftaucht. Oder ist das falsch? Also für mich war das so ein bisschen, klang das so ein bisschen nach Papiertiger. Mhm. Oder bin ich halt so kritisch?
Ja, also es ich würde sagen, nicht unbedingt. Es gibt ja im Prinzip, es gibt ja zwei Regulierungen. Es gibt die 155 und die 156. Ja. Die 156 ist für die Software-Updates zuständig. Und da ist es schon auch so, dass man in angemessener Zeit eben auch Schwachstellen fixen muss. Ja, also dabei, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Zeiträume sind, aber das ist schon vorgeschrieben, dass man sagen kann, das sind, wenn das kritische Punkte sind, müssen die in angemessener Zeit gefixt werden, weil es eben ansonsten vielleicht auch Angriffe gibt, die, wenn sie zum Beispiel safety-kritisch sind, ja, dann müssen sie natürlich wesentlich schneller gefixt werden, als wenn, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur das Auto nicht mehr fährt, weil irgendwie die Batterie leer ist. Ja, dann ist jetzt kein Leib und Leben in Gefahr. Dann kann das Update vielleicht auch ein bisschen länger dauern und in anderen Fällen muss es schon schnell gehen. Die andere Regulierung, die ist ja für den sicheren Entwicklungsprozess, die quasi von der Entwicklung bis zur außer Betriebnahme des Fahrzeugs gilt. Und da muss man eben, die hängen ja auch so ein bisschen zusammen, dass man dann eben über den gesamten Lebenszyklus sicherstellen muss, dass das Fahrzeug sicher ist. Und diese UN-Regulierung 155 wird dann umgesetzt durch einen ISO-Standard, die ISO SAE 21434, die dann eben sagt, wie geht man dann damit um? Und da ist eben auch ganz klar dieses Lebenszyklusmodell definiert und dass man da eben am Anfang eine Bedrohungs- und Risikoanalyse macht. Und wenn man dann Risiken identifiziert haben, die safety-kritisch sind mit einem hohen Risiko, setzt man dann Schutzmaßnahmen um. Damit ist dann das Risiko reduziert. Das Fahrzeug kriegt seine Typzulassung, wird wird verkauft, auf die Straße gebracht. Aber wenn dann bekannt wird, oh, jetzt gibt's Schwachstellen und das Risiko steigt wieder und es ist jetzt quasi kein und es gäbe jetzt kein Software-Update, dann könnte so ein Fahrzeug auch eine Typzulassung theoretisch verlieren, wenn man dann eben nicht rechtzeitig reagiert, um entsprechend so ein Software-Update-Management-System in der im Hinterhand hat, um das Fahrzeug auch zu aktualisieren.
Aber jetzt sagst du schon, theoretisch, ich erinnere mich an ein Software-Thema, das dann Abgas-Nachbehandlungen beeinflusst hat. Ja. Und dann war diese Behörde namens Kraftfahrtbundesamt dafür zuständig, das zu kontrollieren, zu verifizieren etc. pp. Wir haben alle gesehen, wie schwierig das für die Leute da ist. Und es ist kein Vorwurf an die Behörde, weil das ist halt nie deren Aufgabenstellung so gewesen. Aus eigener Sicht, aus Bevölkerungssicht vielleicht schon. Wie safe ist es denn, dass dann sowas wirklich passiert? Und wer und ist aus deiner professionellen Sicht heraus, sind diese Behörden die verantwortlich dafür in der Lage, überhaupt sowas gut nachzuhalten?
Gut, die Behörden machen das ja nicht ganz alleine. Also die,
klar. Aber.
Genau. Also zum einen, das Kraftfahrtbundesamt arbeitet ja eng mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, dem BSI, zusammen. Genau an diesem Thema. Aber die sind ja auch in ihren Behörden beschränkt. Und üblicherweise werden dann technische Dienste benannt. Ja, also zum Beispiel TÜV.
Dann kommen TÜV, DEKRA und keine Ahnung.
Genau. Und die prüfen dann, wurden dann zum Beispiel das Cyber Security Management System korrekt umgesetzt. Das heißt, sind die Prozesse etabliert, wurden bei der Entwicklung von den Fahrzeugen systematisch Bedrohungsrisikoanalysen gemacht, wurde ein korrektes Sicherheitskonzept gemacht, wurde alles ausführlich getestet und so weiter, was alles dazugehört. Und das wird dann durch einen TÜV, der dann eben entsprechend akkreditiert ist, geprüft. Und dann bekommt das Fahrzeug erst durch das KBA die Typzulassung. Und genauso gilt es eben auch für dieses Software-Update-Management-System. Auch das muss etabliert sein und funktionsfähig sein. Und ansonsten bekommt man nicht die Typzulassung. Aber ja, das ist auch korrekt. Wir haben auch bei unserer Firma, bei Insight, haben wir auch schon Projekte gemacht, wo wir so einen kleineren Truck-Hersteller begleitet haben bei dem Prozess, die Zulassung zu bekommen, also die Zertifizierung für die UN-Regulierung 155. Und in einem der ersten Meetings war, naja, wir wollen da gerade so durchkommen, es soll so billig wie möglich sein, so viel gewinnt, ja, nach dem Motto. Das, ja, genau. Das heißt, das ist natürlich das Problem oft mit solchen Regulierungen und den zugehörigen ISO-Standards, dass das quasi so ein minimales Sicherheitsniveau definiert. Ja, und da bei einigen Herstellern ist es dann einfach wirklich so, ja, sie machen einfach nur das Minimum. Andere, ja, da wird viel mehr gemacht, weil sie einfach sagen, ja, wir müssen mehr machen. Falls nämlich was passiert, ist unsere Reputation, also unser Ansehen so geschädigt, dass wir so viel Verlust machen, da machen wir doch mehr, als quasi notwendig wäre, um das Minimumniveau, weil einfach so, auch da hängen natürlich wieder die Kosten dazu, wird genau kalkuliert, ja, wenn was passiert, dann ist der Schaden so und so hoch und das wird auch in Euros berechnet und dann sagen wir, okay, dann machen wir mehr und dann machen wir trotzdem mehr Gewinn. Ja, das ist natürlich, ist alles immer geldgetrieben, das ist ja so ein bisschen das Problem in der Automobilbranche. In anderen Branchen ist das auch so, aber dass man extrem einen Kostendruck hat und da einfach sehr genau auf jeden Euro drauf schaut.
Mhm. Ich meine, ist ja in dieser ganzen Sicherheitsbranche noch viel schlimmer, weil das ja dieses Paradox, das dann immer auftaucht mit, ist ja nichts passiert, also hätten wir es auch weglassen können, weil man es nicht abgesichert hat. Das ist ja das nächste Thema. Aber was ich mich trotzdem frage, ist, wenn ich mir anschaue, was die Hersteller teilweise machen, damit keine Steuergeräte getauscht werden, damit du keine Radios tauschen kannst einfach so, da musst du Sachen anlernen. Also da wird wahnsinnig viel Arbeit investiert, um irgendwie die ECUs und den CAN und keine Ahnung was sicher zu machen. Und wenn es dann aber um Cloud-Dienste geht, also ich habe jetzt wirklich nochmal recherchiert vor unserem Gespräch, was für Hacks und was für Themen es gab. Und es war gefühlt alles, also ein signifikanter Teil davon, der wirklich viel, viel mehr war als der Rest, waren immer irgendwelche Login-Themen und API-Themen, dass irgendwelche Test-Accounts noch da waren in den ECUs oder in den Clouds und also so Sachen, die einfach nur durch Schludrigkeit passieren. Also kann man, glaube ich, schlecht anders sagen. Ja. Woher kommt das? Warum ist es so?
Also ist komplett richtig, ja. Also genau diese API-Fehler, die bei Tesla waren oder auch jetzt bei Volkswagen, ja, bei den Volksdaten, das sind so klassische Anfängerfehler. Ja, oder auch Nissan hat so einen Dienst gehabt für die App, dass man so die Klimakontrolle und Ladeverhalten und da musste man nur die FIN kennen, ja, also die Fahrzeugidentifikationsnummer. Und das sind einfach...
Die steht halt beim Leaf außen drauf.
Die steht bei jedem Fahrzeug in der Windschutzscheibe, genau. Die steht
einfach, ja, nicht mehr. Mittlerweile wird sie ja sogar häufig abgeklebt irgendwie. Also das muss man auch dazu sagen. Das ist ja auch so eine Erkenntnis von vielen Herstellern, dass jetzt, da hast du diese Aussparung noch in der Windschutzscheibe und dann ist drunter noch so eine schwarze Folie geklebt, ja, also damit du sie nicht mehr siehst.
Mittlerweile hat man das, bei BMW macht das, glaube ich, jetzt, gell? Habe ich jetzt bei einigen gesehen.
Ja, also es gibt ja einige Hersteller mittlerweile.
Genau. Aber vor allem mal bei dem Nissan Leaf war das ja dann eben genau das Problem und da zu der Zeit kam, also das sind einfach Anfängerfehler. Also wenn ich das in der Vorlesung im ersten Semester bei einem Studenten, wenn der das noch machen würde, aber da würde ich schon sagen, nach der fünften Vorlesung würde er den Fehler nicht mehr machen. Manchmal frage ich mich da auch, warum, ja, und ich habe keine Antwort, ehrlich gesagt. Deswegen schickt die Leute nochmal zu uns an die Hochschule, die sollen nochmal Einführung in die IT-Sicherheit sich anhören, ja.
Wobei, okay, an der Stelle.
Ich will jetzt nicht alle unter einen Kamm werden, weil wir machen ja viele Projekte auch mit den Security-Abteilungen. Da sind richtig gute Leute dabei. Und auch vor vielen Jahren gab es ja schon diesen BMW Connected Drive Hack, ja, wo im Prinzip die gesamte Fahrzeugfolge dieselben Schlüssel, kryptografischen Schlüssel gespeichert hat. Und man hatte ein Fahrzeug, musste man mal reverse engineering, um auf diese Schlüssel rauszukommen und konnte die bei allen anderen Fahrzeugen benutzen. Und da habe ich auch gedacht, bei BMW sind so viele wirklich richtig gute Leute. Das war garantiert irgendeine Managemententscheidung, die gesagt haben, lasst uns Kosten sparen. So Schlüsselmanagement kostet zu viel Geld. Wir nehmen bei allen die gleichen Schlüssel. Also das ist, glaube ich, dann doch oft ein Problem, dieser Kostendruck, dass da einfach zu viel gespart wird an manchen Stellen.
Mhm. Wenn wir jetzt ein Ding weitergehen, ich habe ja eingangs schon gesagt, also was mich das zu dem Thema bewogen hat, war, ich glaube, das war ja auch im Rahmen des CCC, dass der Verfassungsschutz sich auf einmal einmischt in das Thema Sicherheit von Autos, was mich ein bisschen schockiert hat im ersten Moment. Der Thüringer Verfassungsschutz sagte, die haben, glaube ich, andere Sorgen eigentlich gerade. Aber okay, bitte Autos aus China. Wie ist denn dein Blick auf diese Fragestellung, ob Autos speziell jetzt aus China noch sicher genug sind oder ob man da besonders vorsichtig sein muss?
Na gut, ob das jetzt China oder irgendwie ein anderes autoritäres Land vielleicht sein könnte, wenn die Fahrzeuge...
Ich glaube, so viele gibt es nicht mehr, die sonst Autos bauen und exportieren.
Ja, USA aber, vielleicht, ja, wenn wir jetzt gerade sind.
Das ist dann auch das, ja, okay. Also, mit der Microsoft-Nummer und kommen wir bestimmt noch drauf, ja.
Genau, aber deswegen, also grundsätzlich zum einen zu den Daten, sobald die einmal das Fahrzeug verlassen, kann im Prinzip erstmal jeder drauf zugreifen. Ja, und wenn die jetzt in irgendeiner Cloud liegen von einem Hersteller, können da potenziell natürlich auch irgendwelche staatlichen Organe sagen, wir möchten da jetzt Zugriff haben und können dann Bewegungsprofile von mir erstellen. Und nächste Problem ist natürlich, die Fahrzeuge sind natürlich auch potenziell remote kontrollierbar. Also wenn jetzt ein Staat Zugriff auf die Cloud des Herstellers erzwingt, könnte er theoretisch aus der Ferne irgendwelche Flotten auch vielleicht deaktivieren. Also das sind natürlich Probleme und das muss man sich schon irgendwie bewusst sein, wenn man das so ein Fahrzeug hat, das irgendwie diese Internetverbindung hat. Das gilt aber jetzt nicht nur für Fahrzeuge. Das gilt ja, ich habe ja noch ein Projekt zum Beispiel auch im Bereich der Energienetze, auch für von Photovoltaikanlagen die Wechselrichter, die ja auch mit den Herstellern Cloud sind. Da gibt es ja auch schon Studien, wenn jetzt da auch ein Staat sagen würde, wir deaktivieren jetzt mal alle Wechselrichter, die in Deutschland installiert sind, dass das eben auch große Probleme für das Energienetz mit sich bringt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Fahrzeuge. Und was da hilft, ist im Prinzip ja die Internetverbindung zu kappen. Ja, das ist, dann kann man natürlich dann sagen, okay, dann kann ich das Fahrzeug irgendwie weiter nutzen, aber vielleicht gewisse Dienste wieder nicht. Das ist genau wieder, wo wir es vorhin wieder von hatten, diese Abwägung zwischen den Diensten, die ich nutzen möchte, irgendwelche cloudbasierte Klimatisierung oder ähnliches, dann muss ich irgendwie das zulassen, habe dann aber potenziell eben diese Gefahren.
Aber okay, würdest du deswegen aber davon abraten, weil du das dort, ich meine, ihr beforscht es ja auch, ihr werdet es auch untersuchen, denke ich. Siehst du, dass da mehr Daten außerhalb gehen als woanders? Also bei Tesla weiß man, an der Stelle mag auch vielleicht nochmal empfohlen sein, wir hatten letztes Jahr, ich schreibe es euch in die Shownotes gerne rein, 2 Folgen zu dem Thema Tesla-Files mit den Journalisten, die das Buch geschrieben haben, das wirklich sehr spannend ist. Und ja, die Freunde von Tesla werden jetzt wieder ganz viele böse Kommentare schreiben. An der Stelle seid alle freundlich gegrüßt. Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung für euch. Da haben sie ja sehr klar und ausführlich aufgelistet, wie viele Daten da einfach so irgendwo rumliegen auf die man Zugriff haben kann. Du hast es vorhin auch schon erwähnt, das Thema. Aber siehst du, Autobauer oder irgendwelche generell Herstellerländer, in denen das so ist. Ich meine, jetzt schauen wir zum Beispiel den Stellantis-Konzern an, der ist auch so halb in den USA verbandelt. Ich glaube, offiziell ist der Firmensitz zwar Amsterdam, aber jetzt braucht man sich nicht vorstellen, dass da die amerikanische Hälfte oder Drittel des Konzerns nicht ordentlich mitredet. Dass man dann sagt, ich kann kein Opel kaufen, weil die in Stellantis drin sind.
Also da müsste man natürlich sehr genau reinschauen. Also das ist die Frage, das weiß ich jetzt auch nicht, was Opel, also früher hat Opel ja noch sehr viel in Deutschland gemacht, mittlerweile ist es eben durch die Stellantis-Anbindung auch da sehr integriert und ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, ob die jetzt sagen, die ganzen Backend-Anbindungen erfolgen über Backends in Deutschland oder sind das irgendwie schon auch internationale, also das müsste man einfach genauer mal analysieren. Ja, also mit Opel zum Beispiel habe ich und mit Stellantis-Fahrzeugen, muss ich sagen, am allerwenigsten gemacht. Da kenne ich mich am wenigsten aus. Mit den vielen der deutschen Herstellern, da kenne ich mich aus und da weiß ich, bleibt alles eben in Deutschland. Da sind die Backends da. Und ich gehe jetzt mir nicht davon aus, dass irgendwie die deutsche Bundesregierung irgendwann mal alle Fahrzeuge von der VW-Flotte irgendwie deaktivieren lässt. Ja.
So sei es zu hoffen, aber ist es dann sinnvoll oder wichtig oder sollte es für mich als Kunden denn in deinen Augen wichtig sein, dass der Server hier steht? Weil für mich war die Frage, als ich das mir so erdacht habe, das ist schön, dann steht der Server zwar hier, aber er ist halt auf einer Azure Cloud oder auf einem AWS, also Microsoft, oder er ist bei AWS mit Amazon. Und dennoch hat ja den Root-Zugang irgendein Chef-ITler, der in den Staaten hockt.
Genau.
Also, und wenn, oder in China oder in irgendwas. Und dann kann, ja, die Daten können dann noch so sicher sein. Aber wenn, du hattest vorhin gesagt, wenn irgendein autoritäres System sagt, wir machen das mal aus, dann muss der ja nicht, der geht ja nicht dann nach Frankfurt ins Rechenzentrum und zieht dann da irgendwie Netzwerkkabel raus, sondern der macht es über die Konsole von zu Hause, während er im Bett liegt. Mhm. Also so stelle ich mir das sehr vereinfacht vor. Ich hoffe, das ist schwieriger. Ja. Aber
Genau. Aber das ist ein Problem, natürlich. Also wenn
dann habe ich ja trotzdem nichts davon, dass der Server hier steht. Weil das ist auch, finde ich, persönlich immer so eine, dann ist mir, ja, wenn der Server hier steht, ist alles gut. Und ich bin so, ja, nee, eigentlich nicht, oder?
Ja gut, genau. Also es kommt natürlich dann auch auf den Anbieter an. Also wenn das eben ein Anbieter ist, der eben quasi, wo der Root-Zugang in dem anderen Land liegt, dann ist es natürlich ein Problem. Deswegen zum Beispiel die ganzen Behörden und Ähnliches benutzen sowas wie AWS einfach genau aus diesen Gründen nicht. Ja, und das ist dann eben genau das, was man sich einkauft, wenn man dann sagt, okay, ich benutze sowas wie Microsoft oder Amazon oder ähnliche Dienste. Da muss man sich natürlich bewusst sein, potenziell liegt das in den USA und da ist potenziell eben auch ein Zugriff möglich. Mhm. Also es ist auch wieder, da muss man genauso wie ein Hersteller, muss es, glaube ich, jeder für sich so eine gewisse Risikoabschätzung machen. Vertraue ich denen jetzt oder nicht? Ja, also will da jetzt gar keinem reinreden, was er da für sich sagen soll. Das sollte sich jeder im Prinzip selbst überlegen, was er sagen kann. Okay, das ist jetzt bleiben wir mal bei Stellantis und sehr wahrscheinlich ist alles da irgendwo in einer US-Cloud und potenziell, ist das für mich ein Risiko oder ist es das für mich nicht? Ja, genauso, wenn jemand sagt, ich möchte mir ein chinesisches Fahrzeug kaufen, weil es vielleicht ein bisschen kostengünstiger ist als ein europäisches Fahrzeug. Dann muss auch jeder sich überlegen, ja, was kaufe ich mir damit ein, dass ich vielleicht 5.000, 10.000 Euro spare. Habe ich dann vielleicht eben auch genau diese Problematik, dass meine Daten vielleicht dann nach China gesendet werden? Kann es eben dann staatlichen Zugriff geben, das zu aktivieren? Ich will jetzt keinem irgendwie was unterstellen, aber man muss sich natürlich allen Risiken, muss man sich einfach ja mal bewusst sein, wenn man dann so eine Entscheidung trifft, was für ein Fahrzeug man auch kauft.
Aber wenn wir dann, ich glaube, seit Corona sind wir alle mit dem Wort Potenzialität auch irgendwie vertraut. Wie hoch schätzt du denn bei solchen Sachen? Jetzt reden wir die ganze Zeit und malen sehr schwarz. Und an der Stelle, sorry, wenn jemand schlechte Laune bekommt, aber wie hoch ist denn das reelle Risiko in deinen Augen? Jetzt haben wir die Möglichkeit besprochen, also die Möglichkeitsebene, was schlimmstenfalls ginge. Aber jetzt aus dem, wie du das siehst, analysierst, ist es ein echtes Szenario oder ist es schon mehr mein dystopisches Kopfkino, das da gerade irgendwie feiern geht?
Das ist natürlich wieder unheimlich schwierig zu sagen. Also und ich bin ja natürlich Sicherheitsforscher. Ich beschäftige mich mit dem Worst Case. Zeit. Ja, weil das ist ja immer das Problem, das man dann so hat. Und wenn man sich dann auskennt, dann weiß man, oh, im schlimmsten Fall passiert das und das und das. Das ist genauso wie Ärzte natürlich immer genau wissen, oh, mein Kind hat bestimmt die und die Krankheit, weil also alle die schlimmsten Sachen kann. Deswegen bin ich wahrscheinlich der Schlechteste zu fragen, weil ich immer an den Worst Case denke. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, also gewisse Dinge, da muss schon noch einiges passieren, dass da wirklich irgendwie, was weiß ich, ein großflächiger Angriff, alle Fahrzeuge von einem Hersteller werden irgendwie deaktiviert. Also ich würde es jetzt auch nicht zu schwarz malen, aber sollte trotzdem so ein gewisse gesundes Nachdenken doch machen, um einfach zu sagen, gibt aber ein gewisses Restrisiko. Und ich glaube, das ist für den einen, wäre es zum Beispiel auch, der sagt, das ist total unkritisch. Bleiben wir bei dem Thema Datenschutz heutzutage. Die Leute teilen ja mittlerweile so viel über Instagram, TikTok und so weiter. Da ist denen der Datenschutz, ist denen vielen einfach wirklich egal. Ja, mir persönlich wäre es zum Beispiel nicht. Und ich würde wahrscheinlich eine ganz andere Risikobewertung aus meiner Sicht machen, dass ich sage, okay, ich würde kein Fahrzeug kaufen, wo meine potenziellen Daten, wie zum Beispiel auch Kameradaten, irgendwie an das Backend des Herstellers geschickt wird. So ein Auto würde ich mir nie kaufen. Für andere sagen sich, das ist mir egal, ja, wobei die meisten Leute es wahrscheinlich gar nicht wissen. Ja, das ist halt dann
auch. Das wollte ich nämlich genau gerade sagen. Jetzt kannst du ja einen Tesla gekauft haben oder auch den VW oder den was auch immer. Aber woher weiß denn ich, dass der meine Innenraumkamera, die gucken soll, ob ich auf die Straße gucke und meistens nicht funktioniert, aber trotzdem irgendwie ein Bild aufnimmt. Woher soll denn ich wissen, wie der seine Daten verarbeitet? Macht er das im Auto? Muss der die einmal um den halben Globus schicken und dann da auf einem Server rechnen lassen, weil er zu knausrig war, mir ein leistungsfähiges Steuergerät ins Auto zu bauen, aber dafür mehr Geld in das LTE-Modul gesetzt hat? Ich weiß es nicht. Mhm. Also wie soll ich das denn wissen?
Genau, und das ist was ich sehr spannend fände, wenn man da sowas wie eine Art Siegel oder so einen NCAP-Test macht. Das gibt's alles noch nicht, aber das fände ich zum Beispiel was, wo man hinarbeiten könnte. Wir haben ja die NCAP-Tests, um ja zu sagen, wie mit 5 Sternen, okay, das Fahrzeug hat ein hohes Safety-Niveau, ja, die funktionale Sicherheit ist sehr gut, kurzer Bremsweg, die Knautschzone ist toll, alles gut. Und sowas bräuchte man auch für Security und eben auch für Privacy, also für den Datenschutz. Dass da dann entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden. Wir machen das teilweise auch bei Insights, wenn wir Penetration-Tests durchführen, dann gucken wir auch, welche Daten werden irgendwie geschickt oder ähnliches. Auch in meiner Forschungsgruppe machen wir sowas, dass man da einfach sagt, okay, man kriegt dort auch oder wird auch dort getestet und geprüft, welche Daten werden dort wie an das Backend geschickt, sind die anonymisiert vielleicht oder eben nicht, weil man für manche Dienste das braucht. Und dann gibt es auch sowas wie ein 5-Sterne, 4-Sterne und da könnte der Nutzer sich entsprechend dann auch informieren. Also sowas fände ich toll, wenn es sowas gäbe. Da müsste man eben aber einfach auch noch auf die Politik ein bisschen einwirken, dass man sagt, okay, das sowas schafft man noch. Oder man etabliert es auch ohne politischen Druck, dass man einfach sagt, hier, das ist auch ein Kaufargument für viele Leute. Die gucken jetzt eben nicht nur nach den Crashtest-Results, sondern eben auch nach den Tests der Security und der Privacy. Mhm.
Aber das heißt, diese Themen, die jetzt ja sowas wie das, Datenübertragung verschlüsselt werden, das ist nicht zulassungsrelevant. Nur um das nochmal kurz festzuhalten, die könnten im Plaintext meine Sachen versenden und irgendwo ablegen. Das muss nicht so sein,
aber okay. Die gehen ja trotzdem an das Backend. Also das ist natürlich schon, also das die ISO 21434 gibt ja natürlich schon vor, dass man entsprechend diese Bedrohungs- und Risikoanalyse durchführt. Und da gibt es ja auch schon diesen Aspekt Privacy und da wird natürlich schon gesagt, okay, das sind jetzt personenbezogene Daten und das sind Daten, die können, was weiß ich, einfach mit der Fahrzeugidentifikationsnummer oder dem Kennzeichen in Verbindung gebracht werden, die ans Backend geschickt werden und damit kann man diesen Personenbezug ja herstellen. Und das ist in der Bedrohungs- und Risikoanalyse, kommt das raus, das kommt dann in die Kategorie Privacy und da würde man dann sehen, okay, diese Daten sind schützenswert und dann muss entsprechende Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Das ist mindestens mal das, dass man sagt, okay, wir schützen die Nachrichten, dass sie verschlüsselt über das unsichere Internet geschickt werden und dann erst im Hersteller-Backend wieder entschlüsselt werden. Das ist mal so das Minimum, was man dann hat. Wenn der Nutzer dann zugestimmt hat, okay, der Hersteller darf die Daten haben, auch mit Verknüpfung zu mir, dann ist alles gut. Entsprechend gibt es aber vielleicht auch die Möglichkeit, dass man dann sagt, nee, das will ich nicht. Und dann werden vielleicht auch Daten noch anonymisiert, bevor sie rausgeschickt werden. Aber das ist durch die UN-Regulierung 155 und quasi durch die Anwendung der ISO SAE 21434 dann gegeben.
Okay. Wenn es dann darum geht, das Auto tatsächlich sicher zu machen, man könnte ja auch sagen, Software-Defined Vehicle, also dieses Auto, das dadurch sich auszeichnet, dass es vor allem sich charakterisiert wird, durch die Software, durch die Funktionalitäten, die durch Software, durch Code gemacht werden, die sind einfach ein Risiko, weil halt Code risikobehaftet ist. Und mehr Code heißt mehr Risiko, also ist das Software-Defined Vehicle das größte Risiko. Muss man damit dann halt einfach klarkommen auch in deinen Augen? Oder?
Also ich würde sagen, ich würde es nicht nur als Risiko, ich würde es auch als Chance sehen, weil man kann auf der einen Seite natürlich dadurch viel mehr Funktionen realisieren. Man kann dann auch, das ist ja auch so der Trend, dass man jetzt so mehrere leistungsfähige Brains, werden sie ja oft genannt, hochperformante Computer quasi hat. Wenn da auch zum Beispiel mal einer ausfällt, kann ein anderer übernehmen, dass man dann so ein bisschen Redundanz hat. Vielleicht werden dann ein paar Fahrfunktionen reduziert, weil man nicht mehr genügend Rechenleistung hat. Aber das ist auf der einen Seite eine Chance für viele Funktionalitäten. Aber auch diese Architekturen ermöglichen oftmals ein besseres Software-Updates, als wenn wir wie bei klassischen Fahrzeugen 100 verschiedene Steuergeräte haben zum Beispiel. Und dann haben wir auch innerhalb eines Fahrzeugs oder einer Fahrzeugkategorie oder eines Modells gibt es dann ja oftmals unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Dann gibt es auch verschiedene Steuergeräte für das einmal vom einen Hersteller, dann beim Facelift von dem anderen, weil der günstiger war. Und da ist es unheimlich schwierig, so ein Software-Update auch für die ganzen Steuergeräte umzusetzen. Und hat man eher so diese zentralisiertere Architektur mit diesen Brains und ja die Software, die wir da hat und setzt schon ein gutes Software-Update an, dann auch, wenn man dann sagt, okay, natürlich sind mehr Lines of Code, mehr Schwachstellen, aber ich habe ein gutes Schwachstellenmanagement und kann die auch schnell fixen, dann ist das auch eine Chance, auch für die Security. Also man muss das, darf das immer nicht nur so schwarz sehen mit dem Software-Defined Vehicle, sondern eben auch da die Chance. Man muss das aber natürlich von Beginn an, so Security by Design, und mitdenken und sagen, okay, ich muss damit umgehen können, ich habe jetzt sehr viel Lines of Code, ich muss schnell Software-Updates bringen, ich muss Prozesse haben, ich muss genau wissen, welche Betriebssystemversion ich habe, welche Libraries in welcher Version, sobald eine Schwachstelle aufkommt, muss ich gucken, wie ich den Patch möglichst schnell teste und auf die Fahrzeuge bringe.
Wie macht man denn dann so ein Auto sicher? Ich weiß nicht, ich habe das vor ein paar Monaten im Podcast auch Maria Anhalt von Elektrobild gesprochen. Die meinte, du musst es halt auch gut machen. Aber wie macht man denn in deinen Augen als Sicherheitsforscher ein Auto sicher?
Ja.
Gibt's da so eine Faustregel, die 5 Punkte, das musst du halt machen?
Also dafür sind die Fahrzeuge oft natürlich zu unterschiedlich. Es gibt natürlich die klassischen Angriffspunkte, aber es fängt alles bei den Prozessen erstmal an. Ja, das heißt, wir müssen erstmal in dem gesamten Unternehmen muss Security quasi von Anfang an mitgedacht werden. Das müssen allen Prozessen dabei sein und das fängt eben schon bei der Entwicklung an und dass man dann eben systematisch erstmal sagt, okay, ich schaue erstmal, wie ist meine Fahrzeugarchitektur und wo sind denn jetzt die besonders kritischen Angriffspunkte? Ja, also da einfach nochmal zu schauen, welche Bedrohungen existieren, was sind die typischen Angriffsvektoren und dann eben eine wirklich gute Risikobewertung mache, die möglichst vollständig ist und alle Möglichkeiten abdeckt. Ja, damit fängt es im Prinzip an. Und dann ein entsprechendes Sicherheitskonzept umzusetzen, um dann zu sagen, jetzt schaue ich mir diese Punkte an, die besonders hohes Risiko haben und natürlich auch die vielleicht noch mit mittlerem. Und da muss ich gute Schutzmaßnahmen umsetzen und muss mir von vornherein eben bedenken, dass das Ganze eben auch updatebar sein muss. Und da kommen wir jetzt vielleicht noch schon zu einem anderen Thema, was ich in einem anderen Projekt mache. Diese Möglichkeiten des Updatens, das muss eben nicht nur irgendwie so klassische Schwachstellen sein, sondern vielleicht auch größere konzeptionelle Änderungen, wie zum Beispiel ein eingesetzter kryptografischer Algorithmus wird unsicher. Und ich muss jetzt vielleicht nicht nur einen Schlüssel austauschen, sondern das gesamte Verfahren, weil das unsicher ist. Und sowas muss man dann natürlich schon bei der Designphase vorsehen, dass man sowas auch potenziell austauschen kann und dann die Sicherheit eben quasi bis zum Lebensende des Fahrzeugs gewährleisten zu können. Und das ist so ein wichtiger
Punkt. Ja, bitte.
Ja.
Aber ist das denn realistisch? Du hast vorhin schon fallen lassen, wie kostengetrieben die Autoindustrie ist. Und das ist eine, gerade wenn wir wenn ich hier mit IT-Leuten aus der Autoindustrie reden darf, hatte ich Sascha Kahn gefragt, ich habe es den Magnus Esberg von Mercedes gefragt. Schon viele, viele Leute hier. Wenn die ein Auto konzipieren, dann konzipieren die das ja für SOP, also Start of Production, irgendwie, keine Ahnung, 2026. Dann soll das 7 Jahre vom Band rollen. Im Idealfall benutzt es aber Hardware von 2015 für irgendwelche kleinen Komponenten, weil die sind schon abgeschrieben, die sind fertig entwickelt. Und im Idealfall auch benutzt es nicht irgendwelche High-Performance, Hyper-State-of-the-Art, keine Ahnung was, Technologien, die endteuer sind, sondern irgendwas, was in rauen Mengen in irgendwelchen Hochregallagern liegt und du günstig einsacken kannst.
Genau so
ist. Und die Anforderungen erfüllen. Du hast vorhin schon gesagt, diese UN-Regelung, die sind dann die Mindestanforderungen, das dann das, was ist. Aber um das, was du beschreibst, müsste man ja eigentlich überall so eine gute Portion mehr reinpacken an Ressource, die dann im Zweifel nie gebraucht würde, aber am Ende das dann den ROI, also den Return on Invest, nach hinten schieben. Und das will kein aktiengetriebenes Unternehmen. Also das irgendwie von Bilanz zu Bilanz läuft.
Genau.
Ist das denn realistisch?
Ja, aber genau. Aber das ist ja was, wo vielleicht auch die Regulierung ein bisschen entgegenwirkt. Also alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ja, genau dieser Kostendruck, das ist ein Riesenproblem. Auf diesem Weg jetzt vielleicht zu diesen Computer, diesen Brains, ja, hat man vielleicht dann die Möglichkeit, mehr Rechenleistung zu haben, um zum Beispiel auch neuere Algorithmen in Kryptographie zu nutzen, ein paar Ressourcen davon. Aber das ist ein großes Problem, was wir eben in der Automobilbranche haben, dass wir diesen großen Kostendruck haben. Und da muss man
ja, und dass die Produkte auch so langlebig sind. Ich meine, genau, du hast das so Handy angesprochen, das ist halt nach 3-4 Jahren sowieso, also oder gelernt im Eimer und dann ist es irgendwie für viele Leute in Ordnung. Aber wenn mein Auto nach 7 Jahren die Grätsche macht oder schon nach 10, dann bin ich ziemlich stinkig. Mhm. Also wegen sowas. Und man sieht es ja jetzt auch, ich krieg's in Leserbriefen, haben wir es, weil ich vor einiger Zeit die Geschichte geschrieben habe, wo es dann um Funktionsabschaltungen ging, weil Mercedes beispielsweise und auch BMW und viele andere auch, ein 2G-Modul für den Realtime-Traffic. Und jetzt haben wir es ganz aktuell mit dem E-Call über Dutzende Fahrzeugmodelle, weil das falsche Modem drin ist und deswegen Daten jetzt nicht mehr ankommen. Und das ist die Frage, behalten ihre Zulassung, wenn die mit E-Call homologiert wurden. Also,
ist bei
und dann,
hat,
dann kommt
auch,
nie,
ist auch genau
herzlichen
getroffen.
Glückwunsch an dieser Stelle. Und dann kommt der Herr, ruft man beim Hersteller an, die Kunden, auch wir als Redaktion, und fragen nach. Und dann heißt sie, ja, nee, also so Updates, ein Ersatzsteuergerät mit einem anderen Modul, das hatten wir jetzt so eigentlich nicht in Planung. Also muss man da dann aber auch nicht Security by Design mäßig viel mehr Plug and Play planen, dass ich auch sagen kann, wir haben jetzt zwar diesen Rechner, der performant ist, aber für in 10 Jahren brauche ich Schnittstellen, ich brauche Architekturen, die ich austauschen kann und gegen irgendeinen neuen Snapdragon, der dann halt, wie auch immer er heißt, welche Nummerierung er hat, und den halt austauschen kann. Also gibt's sowas? Ist sowas in Planung? Siehst du solche Projekte? Ist das, genau, oder ist also, das auch wieder Kopfkino?
Genau, also das ist absolut wichtig, dass man eben auch zur Einhaltung dieser Regulierungen, dass man eben sowas vorsieht. Und wir beschäftigen uns da gerade auch in einem öffentlich geförderten Projekt vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, genau, BMFTR heißt es jetzt, früher BMBF, in einem Konsortium mit dem Thema, was ist denn, wenn wir Quantencomputer haben und
jetzt ist spannend.
Die aktuelle Kryptografie gebrochen ist. Ja, also das betrifft ja jetzt nicht nur die Kryptografie, die in Autos ist, das ist ja die, die wir auch beim Online-Banking benutzen. Ja, da gibt's kryptografische Algorithmen aus der asymmetrischen Kryptografie.
Vielleicht, ich war grad, jetzt musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen aufarbeiten. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen nerdig, liebe Leute, aber ich freue mich sehr drauf. Okay. Also
genau,
Quantencomputer gibt, macht was und was
genau,
ist
das mit der
Kryptografie
kann
und wie funktioniert das?
Genau. Kann bestimmte Probleme lösen. Und wir haben in der Kryptografie, gibt's so grob zwei Klassen von Algorithmen. Es gibt die asymmetrischen Verfahren. Da gibt's so einen öffentlichen Schlüssel, den darf jeder kennen und den privaten Schlüssel, den darf nur einer kennen. Und dann kann man zum Beispiel eine Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln und dann kann nur der, der den privaten kennt, die Nachricht entschlüsseln. Ja, so ein ganz einfaches Beispiel. Und dann gibt es die symmetrische Krypto, da kennen beide den gleichen Schlüssel und können, der eine verschlüsselt mit dem einen Schlüssel und der andere hat eine Kopie des Schlüssels, ja, wie so beim Vorhängeschloss, beide haben den gleichen Schlüssel und der andere kann das dann entschlüsseln. So, und jetzt haben wir Quantencomputer und die können gewisse mathematische Probleme leicht lösen, wie das Faktorisierungsproblem oder das diskrete Logarithmusproblem. Und diese mathematischen Probleme stecken hinter den asymmetrischen Kryptographieverfahren, die wir gerade heute einsetzen, wie RSA zum Beispiel. Und da der Quantencomputer diese Probleme schnell lösen kann, sind im Prinzip genau all diese Verfahren, die wir heute einsetzen, RSA, Diffie-Hellman zum Beispiel, komplett gebrochen und unsicher. Die symmetrischen Verfahren sind nur so ein bisschen betroffen, da gehen quasi so Ausprobierangriffe, Brute Force nennt man das, gehen ein bisschen schneller. Da muss man die Schlüssellänge von 128 auf 256 Bit verdoppeln. Das kann man relativ einfach machen, sage ich mal. Wobei auch im Auto mit eingebetteten Systemen, die fest 128 Bit nur können, ist auch ein Problem.
Wollte ich genau.
Aber es ist nicht so das ganz große Problem. Das größere Problem sind die asymmetrischen Verfahren. Und da muss man jetzt neue Algorithmen, die sogenannten Post-Quantum-Kryptographie, einsetzen, die eben gegen Angriffe durch den Quantencomputer, aber natürlich auch gegen Angriffe von klassischen Computern resistent sind. Und die Verfahren haben so einen Nachteil, ja, deswegen werden sie auch noch nicht so, oder wurden sie auch in der Vergangenheit nicht eingesetzt, gab es schon länger solche Ansätze, werden jetzt auch neue erforscht, die sind nicht so effizient. Ja, das heißt, die haben entweder einen viel größeren Schlüssel oder wenn man irgendwas signiert, also quasi unterschreibt, dass man der korrekte Absender ist, dann sind diese Signaturen ziemlich groß oder man braucht sehr viel Rechenleistung, um irgendwas zu überprüfen. Und deswegen sind die nicht so attraktiv gewesen, aber jetzt eben durch die Bedrohung durch die Quantencomputer sind sie auf einmal doch als attraktiv, weil sie eben auf anderen mathematischen Problemen basieren, die ein Quantencomputer nicht angreifen kann. Und die untersuchen wir jetzt gerade, wie bringt man die denn jetzt in ein Fahrzeug und wie kann man eben migrieren zu solchen Verfahren und wie kann man so, man nennt das kryptografische Agilität. Ja, das heißt, wir haben erstmal so ein altes Verfahren wie RSA und wie können wir das dann irgendwie durch ein PQC-Verfahren wie Sphinx Plus zum Beispiel so ein Verfahren, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das effizienteste, aber so mal als ein Beispiel, können wir die dann irgendwann austauschen. Und genau da kommen wir jetzt zu dem Problem, unterstützt denn die Hardware das? Oder können wir irgendwie Funktionen, die in der Hardware jetzt vorhanden sind, benutzen und umbauen, dass wir trotzdem auch die neuen Verfahren einigermaßen effizient nutzen können? Oder müssen wir jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Ressourcen vorsehen, um auch solche Anforderungen zu erfüllen? Und das ist gerade ein Thema, das auch die Industrie rumtreibt. Und wir haben da auch ganz viele Partner in dem Projekt. Ja, also das ist ja öffentlich bekannt. Also da ist Infineon ist Konsortialführer. Wir haben auch als Automobilhersteller ist VW als assoziierter Partner dabei. Schaeffler ist noch dabei, Denso und auch ein paar noch weitere Forschungspartner. Und da gucken wir genau jetzt so an, können wir jetzt zum Beispiel Mikrocontroller so entwickeln, dass wir sie eben auch kryptoagil gestalten, um eben auch neue Algorithmen in 5 Jahren, in 10 Jahren auf diesem Steuergerät einsetzen zu können. Und das ist einfach noch, aber auch noch schon ein Forschungsthema aktuell. Ja, und das kann dann schon sein, dass wir ein Auto, das du heute kaufst, dann in 5 Jahren, 10 Jahren, wenn die Quantencomputer vielleicht dann da sind, eben dann gesagt wird, okay, wir können das jetzt nicht, entweder deaktivieren wir jetzt alle Funktionen oder das Steuergerät unterstützt das nie. Wir müssen ein Steuergerät austauschen. Und ob das dann passiert, das kann ich dir nicht beantworten. Ja, und ob dann was der Hersteller dann machen wird. Also es ist noch ein offenes Problem.
Also du skizzierst gerade aber ein Szenario, das sagt, dass ein heute hochvernetztes Auto oder auch ein morgen hochvernetztes Auto übermorgen dann im Zweifel KBA-seitig stillgelegt werden muss, weil es halt ein inhärentes Angriffspotenzial gibt.
Genau, also wenn ich jetzt das Fahrzeug...
Das klingt voll gruselig.
Wenn das Fahrzeug eben nicht aktualisiert werden kann, also da wird es bestimmt dann irgendwelche Präzedenzfälle und Sonstiges geben. Ich bin schon sehr gespannt, was dann passieren wird, weil aus Security-Sicht muss man das irgendwie austauschen. Ja, wenn man jetzt sagt, das basiert komplett auf RSA und irgendwie eine Funktion, die ist eben safety-kritisch, hohes Risiko, irgendwie nur mit RSA dann irgendwie abgesichert, weil irgendwelche, was weiß ich, Remote-Zugriffe, wie auch immer man sich das denkt, dann muss dieses Verfahren ausgetauscht werden. Ganz klar. Ja, auch aus Security, auch aus Forschersicht muss ich sagen, nee, da kann ja nicht immer noch ein unsicheres Verfahren benutzen. Und dann muss man eben schauen, wie man das macht. Ja, die einfachste Möglichkeit, ich setze das Fahrzeug offline, dann gibt es den Angriffsvektor nicht, auch wenn dann immer noch vielleicht intern unsichere Verfahren genommen werden, aber da das Fahrzeug nicht mehr online ist, fällt der Angriffsweg quasi weg. Man kann das Fahrzeug weiter benutzen, aber ohne gewisse Funktionalitäten. Oder wir updaten das, das wäre der Idealfall, ja, das auch für den Hersteller, dass er sagt, okay, wir haben ein Software-Update, wir können das anpassen, das Steuergerät unterstützt das und wir können die neuen verwandeln. Genau an diesem Punkt setzen wir in dem Forschungsprojekt an, dass das genau möglich sein soll, ja, auch in 10 Jahren eben noch ein Update zu machen und trotzdem die Sicherheit zu wahren. Oder eben Worst Case für den Hersteller, insbesondere aus Kostensicht, wir müssen das gesamte Steuergerät austauschen, um gewisse Sicherheit noch zu gewährleisten.
In welchem Zeithorizont denkst du, dass das relevant wird und gelöst sein werden kann?
Wie meinst du das, wann die Quantencomputer da sind?
Dass die so da sind, dass das ein reelles Szenario ergeben kann. Also ich habe das Gefühl, ein paar sind ja schon da, aber das ist alles noch sehr forschungsmäßig. Und deswegen ist die Realität nicht so da. Nein, ja. Du schüttelst den Kopf, das finde ich gar nicht gut.
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also die Fortschritte sind ja immer da und es geht voran und aber gefühlt wird immer gesagt, ja, irgendwie in 10 bis 20 Jahren und das ändert sich seit 10 Jahren nicht, diese Aussage. Aber ich glaube, so langsam
was ist es. Was gut doch, ist für diesen Fall.
Was also, jetzt gut ist.
Müssen wir auch festhalten.
Ja, ja, weil es einfach, also für die Angriffsmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben, natürlich gut ist, dass die sich noch ein bisschen rauszögern. Aber der Punkt ist, man weiß es eben einfach nicht genau, ja, wie schnell da die Forschung voranschreibt. Vielleicht gibt es irgendwann einen Durchbruch. Aber man muss sich halt eigentlich heute beziehungsweise eigentlich von gestern darauf vorbereiten. Weil, sagen wir mal, wenn in 10 Jahren jetzt der Quantencomputer so da ist und es skaliert, solche Angriffe, die Autos, die ja heute verkauft werden, die sind da ja noch nicht vorbereitet. Und die sind ja in 10 Jahren viele davon noch auf der Straße. Also deswegen ist es jetzt dringend, dass wir uns damit beschäftigen. Und das machen wir eben in dem Projekt, um dann zu sagen, okay, dass zumindest dann die Fahrzeuge, die in den nächsten, ja, die vielleicht so in 3-4 Jahren rauskommen, dass die schon kryptoagil sind, dass die schon so eine Migrationsstrategie unterstützen zu den neuen Verfahren. Und das schauen wir uns genau in dem Projekt an.
Okay, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, aber um jetzt nicht ganz so düster auszusteigen, wie wir vielleicht zwischendrin auch mal waren, was für Schritte siehst du denn jetzt, wenn wir vor allem von den 2015, diesem G-Pack, den wir vorhin durchgesprochen haben, hergehen, was heute alles passiert ist bis heute und auch was du jetzt gerade siehst, was in Arbeit ist, was Autos oder generell Ladesäulen etc. pp., das haben wir jetzt gar nicht weiter angesprochen im Detail, aber ich glaube, die Problematiken sind hinlänglich jetzt durchdiskutiert.
Sind auch ähnlich, ja.
Was siehst du, was Positives an der ganzen Geschichte, was sich bis dahin getan hat und was sich auch in den nächsten 10 Jahren vielleicht gerade anbahnt, dass es passiert? Mhm.
Genau, also ich sehe erstmal aus der klassischen Security, dass ich unheimlich viel getan habe, dass wir eben jetzt wirklich klare Regulierungen haben, dass wir Standards haben, an die sich die Hersteller halten können, um zumindest ein gewisses Mindestniveau zu erreichen. Und die Aktivitäten dort hören ja nicht auf, die gehen ja weiter. Also es gibt Aktivitäten, die eben sagen, wir brauchen eine Überarbeitung von dem ISO-Standard, der eben nochmal ein höheres Sicherheitsniveau macht. Da wird schon dran gearbeitet. Also das heißt, das geht weiter. Und wir haben jetzt schon, denke ich mal, ein wirklich solides Sicherheitsniveau, also Security-Niveau. Und das hatten wir eben einfach vor 15 Jahren noch nicht. Also das ist schon ein Riesenfortschritt, den wir da haben. Und so ein anderer Aspekt, auch wenn wir jetzt sehr viel so ein bisschen Schwarzmalerei gemacht hat, also ich selbst habe ja auch ein modernes Fahrzeug vernetzt mit vielen Funktionen und ich muss sagen, für mich der Gewinn durch die funktionale Sicherheit, also die Safety-Aspekte durch Assistenzsysteme oder auch die Convenience-Funktion, also ich glaube, mein Fahrzeug an sich ist viel unwahrscheinlicher, dass ich einen Unfall baue, weil einfach diese vernetzten Fahrzeugfunktionen und ähnliches mein Fahrzeug so viel sicherer machen im Sinne der funktionalen Sicherheit, dass die Angriffe durch eine Cybersicherheit, dass das Risiko einfach geringer ist und ich dadurch im Prinzip für mich ein persönlich ein höheres Sicherheitsniveau habe. Also deswegen, um es mal so ein bisschen positiver zu sehen. Ja, also dass die Dinge, die man gewinnt, einfach höher sind. Und ich glaube einfach auch, ein Restrisiko bleibt immer. Ja, also es ist nur sicher, dass nichts sicher ist. Das muss man immer haben, aber das hat man überall. Und ich glaube, dieses Restrisiko wird in den nächsten Jahren noch weiter sinken, weil eben einfach Regulierungen weitergehen, Standards weitergehen, aber auch sonstige Aktivitäten, Austausch zwischen den Herstellern über Schwachstellen, dass man möglichst schnell reagieren kann. Solche Aktivitäten laufen ja auch, dass man sagt, man hat so eine gemeinsame Datenbank oder Datenbasis, wo jeder sagt, oh, ich habe hier Schwachstellen kennengelernt. Eine andere, oh, ich benutze ja dasselbe System oder sei nur dieselbe Library, da muss ich ja auch was tun. Und solche Aktivitäten, die Vernetzung in dieser Security-Community machen, über Auto-ISEC zum Beispiel, ist dann ein Beispiel, was ich einfach mal nennen will. Und sowas geht immer mehr voran und wird einfach vorangedrückt. Und das ist eigentlich sehr positiv. Und da in dieser Security-Community wird auch viel gemacht und auch Hersteller und Zulieferer übergreifend zusammengearbeitet. Also ich bin da sehr positiv, dass da die Fahrzeuge einfach noch sicherer werden, als sie jetzt schon sind, auch wenn wir immer mal wieder solche Angriffspunkte haben, auch die wir diskutiert haben. Was richtig positiv ist, ist sowas richtig Kritisches, ist ja jetzt quasi in the wild noch nicht passiert. Ja, also sowas wie diesen G-Pack, das waren die Sicherheitsforscher, die wirklich ein halbes Jahr das Fahrzeug auseinandergenommen haben, um genau diese Schwachstellen zu identifizieren. Und was bisher passiert ist oder diese Sachen, die auch durch die Presse gingen, das sind ja alles die Sicherheitsforscher, die das dann zeigen und dann rechtzeitig die Hersteller informieren, dass die Schwachstellen auch rechtzeitig schließen können. Und das ist, glaube ich, auch noch was Positives, dass noch nichts, sagen wir mal, so richtig Schlimmes passiert ist, was wirklich Leib und Leben gekostet hat.
Das ist wohl wahr und wahrscheinlich auch das Wichtigste. Das heißt aber, wir sind wir haben ein wissenschaftlich skizziertes Problem und noch kein reell echtes vor uns. Das finde ich schön, das ist ein schöner Abschluss an der Stelle. Christoph, zum Ende eines Move-Podcasts hatten wir sehr lange und viele Hörer und wir haben viele Mails dazu bekommen, dass es wieder bitte kommen soll. Zum Schluss die A-B-Fragen. Deswegen machen wir das mittlerweile wieder. Und deswegen kriegst du auch am Ende der Folge noch ein kurzes Für- und Widerspiel, bei dem du dich für A oder B entscheiden musst. Bei einer Frage bin ich, oder bei zwei bin ich besonders gespannt. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Mittlerweile A, also Streaming.
Das klingt sehr geschlagen, aber okay.
Ferrari ist auch ein Datenschutzproblem, ja?
Ja, eben auch. Ja, absolut. Und dann noch das Thema Künstlervergütung etc. pp. Aber
das
ja.
Auch. Ja, vor allem so bei Musikanbietern, da gibt es ja einige, die wirklich sehr, sehr, sehr wenig bezahlen. Und ja.
Ja. Ferrari oder Tesla?
Dann wird den fest Ferrari. Aber eigentlich ein Elektrofahrzeug, aber ja.
Gibt's ja mittlerweile auch mit Pony, also so ist es ja nicht. Ja. Apple oder Google?
Google. Ist beides schlimm, okay. Aber.
Okay. Auf was für einem Betriebssystem beispielsweise arbeitet ihr bei euch?
Also viele der Sachen machen wir unter Linux, weil du einfach viele der Tools, um zum Beispiel Sicherheitsanalysen durchzuführen, die sind einfach für Linux. Manche Software von Herstellern, auch für die Entwicklung, laufen manchmal nur unter Windows. Da haben wir auch Windows, aber deswegen, ich würde sagen, die meisten Sachen so für insbesondere die Sicherheitsanalysen ist Linux.
Mhm. Loft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
Ich glaube eher auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Das ist ja eine sehr gute Frage. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad auf die Arbeit und auch an die Hochschule. Und immer, wenn ich meine Vorlesung Automotive Security halte, sage ich, wenn ich da reinkomme, Fahrradhelm in der Hand, sag mal, ihr wisst, warum ich mit dem Fahrrad davon, weil ich jetzt hier ein bisschen über die Angriffe auf Autos erzähle. Das ist aber natürlich nur ein Witz. Also ich fahre beides, aber ich liebe auch Fahrradfahren.
Okay. Wenn du dann mal Auto fährst, vorne oder hinten?
Vorne, links.
Okay. Bist du ein guter Fahrer?
Meine Frau würde sagen, ja.
Das ist doch gut. Okay, lass mir das so stehen. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Ich lese mir alles durch. Also
alles, ernsthaft?
Also zumindest überfliege ich das grob. Ja, also manchmal sind es ja irgendwie 20 Seiten, aber ich gucke schon das drüber durch. Und ich bin auch schon so, nur notwendige Cookies bin ich schon auch so der Typ dafür. Beziehungsweise mein Browser macht das automatisch für mich. Aber auch wenn ich solche Sachen angucke, gucke ich schon zumindest grob alles durch, ja.
Wow, ich bin beeindruckt und neidisch. Aber das ist gut. In Sachen Wunsch-Adrenalin-Pegel, bist du mehr der Typ Fliegen, Fischen gehen oder Motorrad fahren?
Dann doch Motorrad fahren, auch wenn ich meins vor ein paar Jahren verkauft habe, aber
schwerer Fehler.
Fahrradfahren ist auch gut. Schönes Mountainbike.
Ja, okay. Punkt. In Ordnung. Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Okay, ein Trekkie, schön.
Könnte ich auch gleich Kaffee noch Werbung für ein Event machen. Ich weiß nicht, ob ich das darf.
Darfst du, klar.
Wir machen am 6. März an der Hochschule Darmstadt den ersten Star Trek-Tag, wenn wir jetzt gerade da sind. Wir haben so eine Science and Fiction-Event. Und da gibt es auch unter anderem einen Vortrag von mir, wo es um das Thema geht, Cybersecurity in Star Trek und warum die Borg dein Auto hacken würden. Also passend auch zu dem Thema heute, deswegen vielleicht dann doch ein bisschen Werbung machen, ist eine kostenlose Veranstaltung auch. Kann sich dann registrieren bei uns auf der Webseite h-da.de/science-and-fiction. Da gibt es auch weitere Infos und es gibt noch ein paar andere nette Vorträge, auch zum Thema Design oder soziale Aspekte in Star Trek. Und wir haben da auch noch auch Podcaster, wo wir hier auch im Podcast sind, die Podcaster von Trekker am Dienstag, die dort auch noch einen Vortrag halten. Wird, glaube ich, ein ganz toller Event. Und wie gesagt, es geht auch ein bisschen um Automotive Security sogar. Also auch für die Hörer hier vielleicht relevant.
Genau, wenn ihr gerade im Auto seid und nichts zu schreiben habt, wir packen das einfach in die Shownotes per Link, dann ist es einfacher. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Nächste Frage, Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Oh, das kann ich gar nicht beantworten. Mal so, mal so. Das ist wirklich...
wir hatten schon Leute, die sagten, gar nicht schlafen, worauf ich dachte, so schön, aber ja.
Nee, schon schlafen, aber es kommt ganz drauf an. Also wirklich, ich habe auch schon zu Studiumszeiten manchmal irgendwie ganz nachts früh lange, manchmal ganz früh. Also ich könnte mich da wirklich nicht zuordnen.
Okay, alles klar. Christoph, dann trotzdem vielen Dank, auch wenn wir die letzte Antwort jetzt nicht gekriegt haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt, fand es sehr spannend und vielen Dank für deine Einschätzung und Erklärung und alles drumherum. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr hattet auch viel mitnehmen können. Ansonsten hört ihr den Podcast wieder am Freitag. Auf YouTube sind wir wieder wie immer am Sonntag. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@move-magazin.de und abonniert. Teilt, liked und so weiter. Nicht vergessen. Tschüss, danke und bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Tschüss.